Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, der Papst schenkt uns wertvolle Gedanken zur Predigt, die ja durchaus wichtig ist in einer Gemeinde. Sie ist ein privilegierter Ort der Katechese, der Verkündigung. Der Papst sagt, es ist ein liebevoller Dialog Gottes mit seinem Volk. Ein anderes Merkmal ist die positive Sprache. Sie sagt nicht so sehr, was man nicht tun darf, sondern zeigt vielmehr, was wir besser machen können. Wenn sie einmal auf etwas Negatives hinweist, dann versucht sie immer auch einen positiven Wert aufzuzeigen, der anzieht und nicht bei der Klage, beim Gejammer, bei der Kritik oder bei Gewissensbissen stehen zu bleiben. Außerdem gibt eine positive Verkündigung immer Hoffnung, orientiert auf die Zukunft hin und lässt uns nicht eingeschlossen im Negativen zurück. Das ist etwas ganz Wichtiges, was der Papst hier sagt. Das wurde uns auch so in der Predigtausbildung beigebracht. Man kann etwa am Anfang schon einmal auf gewisse Missstände hinweisen, auf Sachen, die sehr belastend sind. Aber man muss dann aufpassen, dass man das nicht zu sehr ausschmückt, ihm nicht zu sehr Gewicht gibt, weil das nämlich dann im Gedächtnis hängen bleibt und man nicht mehr die Kurve bekommt zum Guten, zum Positiven. Der Papst fährt weiter fort. Wie gut ist es, wenn sich Priester, Diakone und Laien regelmäßig treffen, um gemeinsam Mittel und Wege zu finden, um die Verkündigung attraktiver zu gestalten. Das wäre natürlich wichtig, dass der Priester auch jemand hat, dem er ganz und gar vertrauen kann, von dem er weiß, der diskret ist, dass er dort eine Rückmeldung bekommt, im Guten wie im Negativen. Denn wenn man jahrzehntelang wie wir predigt und anderen nur etwas verkündigt, dann kann es sein, dass man vieles übersieht. Wenn ich jetzt etwa bestimmte Ansprachen von mir anhöre, dann bin ich oft erstaunt, ja, über das, was ich so sage und auch, dass ich die Sätze eigentlich, ja, besser hätte vorbereiten sollen und müssen, dass manches sehr, aus meinem Empfinden zumindest, abgehakt klingt. Und deshalb braucht es auch immer wieder diese Rückmeldung. Ich denke etwa an den ZDF-Gottesdienst, den wir gehabt haben, ja nicht nur den einen, sondern beide, bei denen es natürlich dann eine Besprechung zur Predigt gegeben hat, nach dem Probegottesdienst am Samstagabend. Beim ersten Gottesdienst war es sogar so, dass dann die Predigt in wesentlichen Zügen ganz anders formuliert worden ist. Beim zweiten war es ein Feinschliff schon in der Vorbesprechung. Und ich habe ganz genau gemerkt, dass das, was die anderen mir gesagt haben, es waren Diplom-Theologe dabei und einer, der jetzt kein Theologe ist, treffend war. Es war einfach richtig. Da waren noch einige Unebenheiten drinnen, die haben wir dann ausgeschliffen und dementsprechend positiv ist die Predigt auch rübergekommen. Sie war dann wirklich auch ein Gemeinschaftswerk. Natürlich war ich derjenige, der es vorgetragen hat, der die Grundideen geliefert hat, aber die anderen haben auch dazu beigetragen, dass es gelungen ist. Der Papst fährt weiter fort. Die missionarische Sendung des Herrn schließt die Aufforderung zum Wachstum im Glauben ein, wenn es heißt, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Damit wird klar, dass die Erstverkündigung auch einen Weg der Bildung und Reifung in Gang setzen muss. Die Evangelisierung sucht auch das Wachstum und deshalb gilt es, jede einzelne Person und den Plan, den Gott für sie hat, sehr ernst zu nehmen. Jedes menschliche Wesen braucht Christus mehr und mehr und die Evangelisierung dürfte nicht zulassen, dass sich jemand mit wenigem begnügt. Er sollte vielmehr im Vollsten sagen können, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Dieses berühmte Zitat von Paulus im Galaterbrief 2,20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, das Ziel jedes christlichen Lebens. Es wäre nicht richtig, diesen Aufruf zum Wachstum ausschließlich oder vorrangig als Bildung in der Glaubenslehre zu verstehen. Es geht darum, das, was der Herr uns geboten hat, als Antwort auf seine Liebe zu befolgen, womit zusammen mit allen Tugenden jenes neue Gebot hervorgehoben wird, das das Erste und Größte ist und das uns am meisten als Jünger Christi erkennbar macht. Dann zitiert Johannes 15,12, das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es ist offensichtlich, wenn die Verfasser des Neuen Testaments die sittliche Botschaft des Christentums in einer letzten Synthese auf seinen Wesenskern reduzieren wollten, dann verweisen sie uns auf die unausweichliche Forderung der Liebe zum Nächsten. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Also ist die Erfüllung des Gesetzes die Liebe. Zitat aus dem Römerbrief. So sagt der heilige Apostel Paulus, für den das Liebesgebot nicht nur das Gesetz zusammenfasst, sondern auch sein Herz und seine Daseinsberechtigung ausmacht. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Galater 5,14. Und er stellt seinen Gemeinden das Leben der Christen als einen Weg des Wachstums in der Liebe vor. Euch aber lasse der Herr wachsen und reich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch lieben. 1. Thessalonicher. Auch der heilige Jakobus ermahnt die Christen nach dem Wort der Schrift, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, das königliche Gesetz zu erfüllen, um nicht in irgendeinem der anderen Gebote zu versagen. Diesem Weg der Antwort und des Wachstums geht andererseits immer die Gabe voraus, denn vorher ist jene andere Aufforderung des Herrn erfolgt, tauft sie auf den Namen. Die Kindschaft, die der Vater unentgeltlich schenkt, und die Initiative der Gabe seiner Gnade sind die Bedingung der Möglichkeit für die Möglichkeit dieser fortlaufenden Heiligung, die Gott wohlgefällig ist und ihn verherrlicht. Es geht darum, dass wir uns in Christus umgestalten lassen durch ein fortschreitendes Leben nach dem Geist. Die Erziehung und die Katechese stehen im Dienst dieses Wachstums. Wir verfügen schon über eine Reihe lehramtlicher Texte und Arbeitshilfen für die Katechese. Diese wird vom Heiligen Stuhl und einigen Episkopaten angeboten. Ich erinnere an das apostolische Schreiben Catechesi Tradendi, 79 herausgekommen, das Allgemeine Direktorium für die Katechese, 97, und andere Dokumente, deren aktueller Inhalt hier nicht wiederholt werden muss. Ich möchte mich nur bei einigen Erwägungen aufhalten, die hervorzuheben, ich für angebracht halte. Wir haben von Neuem entdeckt, dass auch in der Katechese die Erstverkündigung bzw. das Kerygma eine wesentliche Rolle spielt. Kerygma ist ein griechisches Wort, heißt Verkündigung. Es muss die Mitte der Evangelisierungstätigkeit und jedes Bemühens um kirchliche Erneuerung bilden. Das Kerygma hat trinitarischen Charakter. Es ist das Feuer des Geistes, der sich in der Gestalt von Zungen schenkt und uns an Christus glauben lässt, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung die unendliche Barmherzigkeit des Vaters offenbart und mitteilt. Im Mund des Katechisten erklingt immer wieder die erste Verkündigung. Jesus Christus liebt dich, er hat sein Leben hingegeben, um dich zu retten, und jetzt ist er jeden Tag lebendig an deiner Seite, um dich zu erleuchten, zu stärken und zu befreien. Also das ist die Erstverkündigung, die erste und wichtigste. Wenn diese Verkündigung die erste genannt wird, dann nicht, weil sie am Anfang steht und dann vergessen oder durch andere Inhalte, die sie übertreffen, ersetzt wird. Sie ist die erste im qualitativen Sinn. Denn sie ist die hauptsächliche Verkündigung, die man immer wieder auf verschiedene Weisen neu hören muss und die man in der einen oder anderen Form im Laufe der Katechese auf allen ihren Etappen und in allen ihren Momenten immer wieder verkündigen muss. Deshalb muss auch der Priester wie die Kirche in dem Bewusstsein wachsen, dass er es nötig hat, selbstständig evangelisiert zu werden. Auch ein schöner Ausdruck, wir haben es selbst nötig, immer wieder evangelisiert zu werden. Es ist also keine abgeschlossene Sache. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Ich segne Sie und die Synode in Rom, alle Menschen, die uns verbunden sind, alle, die jetzt Hilfe und Kraft brauchen, der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.